HR Info. Das war das Thema am Morgen. Chiffre des Grauens. Was Auschwitz mit uns zu tun hat.
Heute auf den Tag genau vor 75 Jahren, am 27. Januar 1945, erreichten sowjetische Soldaten das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz und stießen dort auf gerade mal noch 7000 Überlebende. Mehr als 1 Million Menschen, vor allem Juden aus ganz Europa, waren dort zuvor getötet worden. Und auch in den Tagen nach der Befreiung starben noch viele Menschen an Erschöpfung, an Krankheiten. Noch heute leben Menschen, die das Grauen von Auschwitz überlebt haben, und ihre Stimmen werden heute gehört. Einige von ihnen werden sprechen bei der Gedenkfeier im ehemaligen KZ Auschwitz. Am 27. Januar haben traditionell die Überlebenden das Wort. In diesem Jahr mit einer Ausnahme, mit einer Abweichung. Diesmal wird auch ein Politiker sprechen. Jan Palukat sagt Ihnen warum.
Ausnahmsweise wird es in diesem Jahr vorneweg ein Grußwort eines Politikers geben, nämlich des polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda. Dieser stand zuletzt im Zentrum politischer Rangeleien zwischen Polen und Russland um Deutung und Interpretation der Geschichte, die darin gipfelten, dass Duda demonstrativ einem israelischen Holocaust-Forum fernblieb, unter anderem mit der Begründung, dass dort zwar der russische Präsident Putin, aber nicht er als polnisches Staatsoberhaupt hätte reden dürfen. Putin hatte zuvor in Interviews den Hitler-Stalin-Pakt von 1939 relativiert und von einer Mitschuld Polens am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gesprochen. Er hatte damit international Kopfschütteln und in Polen lagerübergreifend Empörung ausgelöst. Befürchtungen, Duda würde nun seinerseits Auschwitz als Bühne für Widerworte gegen Putin missbrauchen, wies dessen Kanzleichef zurück. Auschwitz sei kein Ort für politische Kämpfe. Der Präsident selbst meinte, für viele Überlebende wird dieser 75. Jahrestag der Befreiung vielleicht die letzte Gelegenheit sein, an diesen schrecklichen Ort zu kommen und unvorstellbare Verbrechen Hitler-Deutschlands vor der Welt zu bezeugen. Ihre Anwesenheit dort ist das Wichtigste. 1200 Journalisten sind angemeldet, um die 200 Überlebende werden in Auschwitz erwartet. Ein Ort, der wie kein anderer den Holocaust symbolisiert. Mindestens 1 Million Juden aus ganz Europa waren dort systematisch ermordet worden, aber auch viele Zehntausende Angehörige weiterer Gruppen wurden getötet. Christliche Polen, sowjetische Kriegsgefangene, Homosexuelle, Sinti und Roma und weitere. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist gemeinsam mit 3 Auschwitz-Überlebenden in die Gedenkstätte. Solche Gesten seien für die Opfer von kaum zu überschätzender Bedeutung, betont der katholische Geistliche Manfred Diseleers. Der Deutsche leitet seit vielen Jahren das kirchliche Zentrum für Dialog und Gebet unweit von Auschwitz.
Ich weiß von ehemaligen Häftlingen, wie ungeheuer wichtig für die das emotional ist, von denen herzlich begrüßt zu werden zum Beispiel. Ja?
Das liegt daran, dass die Erinnerung ihrer Leidensgeschichte die Erinnerung an eine Erfahrung mit dem deutschen Staat ist. Es ist dann eben auch wichtig, nicht nur ein paar nette Deutsche nach dem Krieg getroffen zu haben, sondern dem deutschen Staat heute vertrauen zu können.
Steinmeier wird nach einem Rundgang durch die Gedenkstätte neben weiteren Repräsentanten aus aller Welt Platz nehmen und wie sie alle zuhören. Geplant sind Berichte von 4 Überlebenden. Anfang Dezember erst hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel zum ersten Mal Auschwitz besucht. Sie hielt dort eine Rede, in der sie das Bewusstsein für das, was in Auschwitz geschah, zum Teil deutscher Identität erklärte, der unverhandelbar sei.
Mehr als 1 Million Menschen waren ermordet worden in diesem Konzentrationslager. Am Tag der Befreiung lebten gerade noch 7000 Menschen, unter ihnen 500 Kinder. Viele starben noch in den Tagen nach der Befreiung. Schon bald wird es niemanden mehr geben, der das Grauen von Auschwitz selbst erlebt und überlebt hat und davon noch berichten kann. So stellt sich die Frage, was das alles noch mit den Menschen zu tun hat, die heute leben, vor allem mit jungen Menschen. Darüber habe ich mit Andrea von Treuenfeld gesprochen. Sie hat ein Buch geschrieben, in dem die Enkel der Überlebenden zu Wort kommen. Ihr Buch beginnt mit dem Erlebnisbericht eines heute 17 Jahre alten Mädchens aus Frankfurt. Sein Großvater war damals einer der Überlebenden von Auschwitz und war ebenfalls 17 Jahre alt, als die Rote Armee das Lager befreit hat. Welchen Einfluss hat das auf das Leben eines jungen Menschen heute noch?
Einen starken, weil sich gerade in dieser Familie hat sich diese 17-Jährige sehr intensiv beschäftigt mit der Geschichte ihres Großvaters, der wiederum sehr viel erzählt hat, was nicht typisch war oder nicht für alle Familien gilt. Aber dieser Großvater hat eben seiner 17-jährigen Enkelin, schon als sie noch viel kleiner war, sehr viel von seiner Geschichte erzählt und insofern hat auch die Geschichte des Großvaters ihr Leben geprägt.
Das heißt, man kann nicht sagen, dass in der Regel alle Enkel der Auschwitz-Überlebenden noch mit Auschwitz leben, sondern dass das davon abhängt, ob die Großeltern sich geöffnet haben, ob sie erzählen wollten und konnten.
Das stimmt nicht. Es wirkt fort in der Enkelgeneration, egal ob die Großeltern sich sehr geöffnet haben, wenig geöffnet haben. Generell gilt, die Großeltern haben mehr mit den Enkeln gesprochen als mit den eigenen Kindern. Das ist auffällig. Da ist dieser sogenannte Generationensprung, dass mit den Kindern nicht geredet wurde, weil man die schützen wollte und die Kinder fragten auch die Eltern, die überlebenden Eltern nicht, um wiederum die zu schützen, nicht neu zu verletzen. Anders die Situation Großeltern, Enkel, da wurde freier geredet, wurde und wird freier geredet. Und insofern ist das einfach eine andere Situation für die Enkel.
Es gibt aber auch die Enkel der Täter, der Mitläufer. Dann gibt es die Enkelgeneration, die gar nichts weiß über Auschwitz. Gerade mal 60% der deutschen Schülerinnen und Schüler wissen, was Auschwitz eigentlich war, wofür dieser Name steht, was dort passiert ist. Was bedeutet das denn für die Enkel der Überlebenden?
Sicher Unverständnis. Wie für jeden Menschen. Das ist ein großes Unverständnis. Das liegt einfach an der am Geschichtsunterricht, das Interesse der Lehrer, die das nicht weitergeben. Und für die Enkel der Überlebenden bedeutet es, dass sie oftmals als etwas anderes angesehen werden. Oder eine meiner Interviewpartnerinnen hat erzählt, sie wurde immer, wenn das Thema in der Schule drauf kam, im Geschichtsunterricht, Deutschunterricht, Religionsunterricht, auf das Thema Zweiter Weltkrieg, Verfolgung der Juden kam, wurde sie besonders herausgestellt, so nach dem Motto, erzähl doch mal, du kennst ja die Geschichte besser, was extrem unangenehm ist, weil kein Schüler möchte das so herausgestellt werden und von seinen Mitschülern oder von seinen Freunden als irgendwie was anderes betrachtet werden. Aber sie sind sich alle bewusst darüber, dass sie irgendwie was anderes verkörpern für die Täterseite.
Wie lange wird das anhalten? Sie haben sich ja früher auch schon mit den Familien der Überlebenden beschäftigt. Wird das Thema diese Familien weiter begleiten, weitere Generationen? Oder kann man sagen, das wird irgendwann einmal abgeschlossen sein?
Das ist natürlich schwer zu sagen, aber es gibt ja inzwischen die vierte Generation auch. Auch die ist betroffen, die kennt die Geschichte. Es wird immer schwächer werden, natürlich. Es wird nicht mehr die Belastung da sein, die die zweite Generation hatte, die dritte auch noch. Es wird natürlich schwächer werden. Aber auffällig ist einfach das Interesse dieser Enkelgeneration, mit der ich gesprochen habe, und so wird es auch den Urenkeln vielleicht gehen, dass sie sich ganz intensiv beschäftigen mit der Familiengeschichte. Das ist mir erklärt worden, ohnehin was sehr Jüdisches. Die Familie ist sehr, sehr wichtig. Und wenn dazu noch diese Vergangenheit kommt, dann ist es ein ganz starker Zusammenhalt und auch das Gefühl der Verpflichtung, ich muss das weitererzählen. Und insofern wird es auch sicher der vierten Generation noch weitererzählt werden.
Ihre persönliche Einschätzung, Ihr persönliches Gefühl dazu, ist das gut für dieses Land, dass diese Familien sich weiter damit beschäftigen?
Ja. Ein klares Ja. Es ist gut, denn wir tun es nicht, um Rachegedanken zu pflegen oder uns das dauernd vorzuhalten, sondern um diese Geschichte in Erinnerung zu rufen, immer wieder neu zu erzählen, was passiert ist. Ich habe neulich eine überlebende alte Dame gehört, eine Ungarin, die sagte, was mit Judensau anfängt, endet im Krematorium. Das ist sicher ein sehr krasser Satz, aber heute sind wir wieder da, wo der Begriff Judensau einfach mal so locker benutzt wird. Insofern ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass diese Familien das weiter tragen, weiter erzählen und auch, dass wir es weiter erzählen. Auch für uns eine Verantwortung.
Und es gibt ja nicht nur Worte in diesem Land, es gibt auch Taten. Es gab Übergriffe in Berlin auf der Straße, dann gab es den Anschlag auf die Synagoge in Halle. Fühlen sich die Menschen, die Sie für Ihr Buch getroffen haben, die Sie gesprochen haben, in diesem Land noch wohl und sicher?
Ja, sie haben ihre Wurzeln hier. Die meisten von ihnen sind hier geboren und leben auch gerne hier. Aber es hat sich ein bisschen gedreht. Es hat sich geändert. Der Antisemitismus, den haben sie alle inzwischen gespürt. Es ist noch nicht so weit, dass sie sagen, okay, morgen verlassen wir das Land. Aber das Gefühl, das Gespür dafür, ist doch verstärkt. Was passiert um mich rum? Das ungute Gefühl wächst.
HR Info. Das war das Thema am Morgen. Chiffre des Grauens. Was Auschwitz mit uns zu tun hat.
Heute auf den Tag genau vor 75 Jahren sind sie von der Roten Armee befreit worden. Die letzten Überlebenden des KZ Auschwitz-Birkenau, des größten Vernichtungslagers des Nazi-Regimes. Seit den 60er Jahren ist der 27. Januar ein Gedenktag, der an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Für viele junge Menschen ist das mehr als lange her. Nur knapp 60% der Jugendlichen über 14 wissen hierzulande überhaupt, was Auschwitz bedeutet. Das hat eine aktuelle Umfrage ergeben. Wie reagieren Jugendliche heute auf das Thema Holocaust, wenn sie mit dieser Geschichte konfrontiert werden? Jutta Nieswand berichtet.
In der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Zu Besuch die Schüler der Internationalen Karl von Ossietzky Schule in Wiesbaden. Einer von ihnen ist Janis, 17 Jahre alt, aus Hessen. Gerade hat er Halt gemacht vor einer Schwarz-Weiß-Zeichnung. Die zeigt einen jungen Mann mit einer Kippa, der traditionellen jüdischen Kopfbedeckung.
Ja, sieht aus wie ein religiöser Jude, oder?
Dann setzt er eine dunkle Brille auf. Sie trägt den Namen Racist Glasses, also rassistische Brille.
Das sieht einfach lächerlich aus, um ehrlich zu sein.
Tatsächlich wirft der Jude auf der Zeichnung jetzt mit großen Geldscheinen um sich.
Aber sind das auch die genauen Darstellungen, wie die Leute dann früher auch mit der Propaganda dargestellt wurden teils?
Und Janis begreift, hier geht es um Vorurteile, die Menschen gegenüber Menschen haben können. Das ist ein wichtiger Moment, sagt Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank.
Diese Momente, das sind die Momente, wo die Jugendlichen verstehen, das ist nicht etwas, das vor 75 Jahren abgeschlossen ist, sondern egal aus welcher Herkunft ich komme, diese deutsche Geschichte ist auch stückweise meine Geschichte und hat eine große Relevanz zu meinem Leben hier und heute.
Deshalb ist die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt auch ein Lernlabor, sagt er. Keine klassische Gedenkstätte. Natürlich erzählt sie von der Geschichte Anne Franks, die im KZ Auschwitz-Birkenau war und im KZ Bergen-Belsen gestorben ist. Doch die Jugendlichen können hier auch ganz persönliche Erfahrungen machen.
Die bekommen Tablets und können selbst erforschen, alle möglichen Stationen zu unterschiedlichen Themen. Die werden immer in ihrem Alltag abgeholt. Also wann werde ich selber diskriminiert oder wie nehme ich andere Leute wahr? Und durch diese Auseinandersetzung mit sehr privaten Themen werden sie Stück bei Stück auch mit der Geschichte konfrontiert.
Die Botschaft scheint bei den Schülern anzukommen. Der 17-jährige Janis aus Hessen erzählt.
Wir haben ja nicht mehr so viel damit zu tun, was damals war. Die Generation, die damals gelebt hat, fängt ja jetzt langsam an, halt einfach nicht mehr zu existieren. Aber ich finde, das ist halt eines der besten Beispiele dafür, wozu Vorurteile und das generelle Bewerten von Gruppen führen kann. Wir haben ja heute immer noch das Problem, dass manche Menschen einfach generelle Vorteile gegenüber anderen Leuten haben.
Und er kennt auch leider Leute, die immer noch Witze über die Geschichte machen. Sein Mitschüler Andor aus Rumänien sagt:
We need to see what happened in the past. So we can move forward.
Wir müssen wissen, was in der Vergangenheit passiert ist, sodass wir es besser machen können. Denn es gibt heutzutage viele Spannungen zwischen Menschen. Und dieselben Ideen wie damals gehen einigen durch den Kopf.
Letztlich erhofft sich der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, von den Jugendlichen,
dass sie sich auch, wenn sie nächstes Mal in einer Situation sind, wo sie zum Beispiel in der U-Bahn schauen, dass jemand blöd angesprochen wird, weil sie oder er schwarz oder muslimisch oder jüdisch ist, dass sie sagen, das ist nicht in Ordnung.
Der 27. Januar ist ein wichtiger Tag in der deutschen Geschichte, denn am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Heute vor 75 Jahren von russischen Soldaten der Roten Armee. Seit 1996 ist dieser Tag ein Gedenktag, eingeführt vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog mit den Worten: Die Erinnerung darf nicht enden, sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Warum ist die Erinnerung gerade heute so wichtig und was hat jede und jeder Einzelne von uns damit zu tun? Wir sind diesen Fragen nachgegangen.
Wer über die Erinnerung sprechen will, muss zurück in die Vergangenheit schauen, auch dahin, wo es weh tut. Nehmen wir das Beispiel Frankfurt. Auch hier wurden ab 1941 jüdische Menschen in Vernichtungslager deportiert. Mehr als 10.000 Juden wurden durch die Stadt getrieben, an der Großmarkthalle gesammelt wie Vieh, enteignet und in Waggons gepfercht. Schaulustige haben das gesehen. Manche sogar applaudiert, sagt Heike Drummer. Sie ist Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Jüdischen Museum in Frankfurt.
Die Deportation der Juden ist der Schandfleck in der Frankfurter Geschichte. Und deshalb vermute ich, dass über dieses Massenverbrechen in nichtjüdischen Kreisen eher nicht gesprochen worden ist.
Frankfurt ist nur ein Beispiel dafür, wie nichtjüdische Deutsche mit ihrer eigenen Haltung, Verantwortung und Verstrickung in der Zeit des Nationalsozialismus umgegangen sind. Millionen Deutsche haben darüber einfach geschwiegen.
Und das hat Auswirkungen, so wie Überlebende mit dem Leben, womit man nicht leben kann, was wird da tradiert. So gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Auswirkungen in den nachfolgenden Generationen, wenn Menschen, die verstrickt waren, die in irgendeiner Form beteiligt waren, die vielleicht selbst Täterinnen oder Täter waren im Nationalsozialismus, zu dieser eigenen Geschichte nicht stehen, sondern verschweigen.
Kurt Grünberg ist Psychoanalytiker und forscht am Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt zu den psychosozialen Spätfolgen der nationalsozialistischen Judenvernichtung in Deutschland. Er ist überzeugt, dass die Geschichte des Nationalsozialismus in Deutschland auch eine Familiengeschichte ist. Jeder Einzelne könne sich fragen, was haben meine Eltern, meine Großeltern damals getan, gesehen, gewusst? Sich dieser Verantwortung zu stellen, sei entscheidend. Ähnlich sieht es Rechtsanwalt und Publizist Michel Friedmann. Dabei gehe es nicht um Schuld, sondern darum, gemeinsam aus der Geschichte, aus Auschwitz, zu lernen. Gerade heute.
Die AfD versucht, das kulturelle Gedächtnis, also das politisch-historische Gedächtnis, umzuschreiben. Dieser Versuch, das, was in Auschwitz passierte, zu relativieren, einzuebnen, einzuordnen, jedenfalls die Einmaligkeit zu mindern. Aber die Gefahr des Minderns bedeutet, den Prozess, den wir beschreiben, nicht lernen zu wollen. Der allerdings ist genau die Lehre für die Zukunft. Und das ist der gefährliche Punkt.
Aus Sicht von Friedmann gab es vor Auschwitz viele Anfangspunkte der Gewalt. Wichtig sei es, diese Anfangspunkte zu erkennen, in der historischen Analyse und in der Gegenwart.
Bianca von der Au über Erinnern an Auschwitz und zu den Fragen, was dieses Erinnern mit uns zu tun hat und warum es gerade heute so wichtig ist.
HR Info. Das war das Thema am Morgen. Chiffre des Grauens. Was Auschwitz mit uns zu tun hat.
Heute vor 75 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz von der russischen Armee befreit. Über Iwan Martinjuschkin, einen der letzten noch lebenden Überlebenden, berichtet aus Moskau Marta Wilczynski.
Wie viele Interviews er russischen und auch internationalen Medien schon gegeben hat, Iwan Martinjuschkin winkt ab, mit einem Lächeln, als sei es nicht wichtig. Der 96-Jährige ist auch diesmal bereit, alle Fragen zu beantworten. Er ist Kriegsheld, Veteran der Roten Armee und Befreier von Auschwitz. Dass diese eine Frage früher oder später kommen muss, ist ihm, einem der letzten Zeitzeugen, klar. Was ging in ihm vor, als er am 27. Januar 1945 gemeinsam mit seinen Kameraden der Roten Armee in das Konzentrationslager Auschwitz vorrückte?
Als wir dieses KZ betraten, haben wir schon alle Schrecken des Krieges gesehen. Wir erlaubten uns keine Atempause, wir hatten keine Zeit zu weinen. Wir mussten stets kampfbereit sein. Häufig fragen mich Journalisten danach, wollen von mir hören, ja, ich bin in Ohnmacht gefallen, habe es gespürt. Das kann man natürlich nicht sagen. Wir haben es gesehen, und zwar klar, in welcher Not die Menschen waren. Aber vor allen Dingen ging es darum, voranzukommen, vorwärts, vorwärts, in die Offensive.
Trotzdem haben sich die Bilder in sein Gedächtnis gebrannt. Er erzählt von den abgemagerten Häftlingen, die mit rußgeschwärzten Gesichtern und in Lumpen gehüllt an den Zäunen standen. Aber der Veteran erinnert sich auch an ein Gefühl der Hoffnung.
In ihren Augen haben wir Freude gesehen. Sie verstanden, dass sie jetzt frei sind. Wir waren froh, dass wir eine gute Tat vollbracht und die Menschen aus dieser Hölle befreit haben.
Doch das volle Ausmaß dieser Hölle konnte Iwan Martinjuschkin, der damals 21 Jahre alt war, noch nicht begreifen. Erst einige Jahre später, als die Prozesse gegen die NS-Kriegsverbrecher in Nürnberg bereits liefen, wurde Martinjuschkin bewusst, was er da in Auschwitz gesehen hatte.
Von diesem Moment an begann ich darüber zu reden. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, wie ich zu meinen Eltern ging und ihnen sagte, dass ich bei der Befreiung des Lagers dabei war.
An der Tür seines Kleiderschranks hängt sein dunkelgrünes Jackett, voll behangen mit Orden und Abzeichen. Auch ein polnischer Orden ist dabei. Ihn hervorzuheben scheint in Zeiten, in denen Russland und Polen auf höchster Ebene um die Deutung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs streiten, besonders wichtig. Generell macht die aktuelle politische Lage dem Kriegsveteranen Martinuschkin Sorgen.
Man spricht über neue Waffen, demonstriert neue Waffen. Alles heizt sich wieder auf, anstatt abzukühlen. Eine Stimmung der Angst, Unruhe, der Spannungen. Leider ist sie da.
In den Regalen stehen neben alten Schwarz-Weiß-Fotografien von Iwan Martinuschkin als jungem Rotarmisten auch Farbfotos von ihm mit Präsident Putin. Das Gedenken an die Ereignisse von damals und an die Opfer des Krieges verbindet sie. In diesem Jahr sollen die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland besonders groß ausfallen. Und auch wenn sich Iwan Martinuschkin seiner besonderen Rolle bewusst ist, bleibt er bescheiden und betont, dass er nur einen der vielen Bausteine beisteuern kann, aus dem sich das Bild der gemeinsamen Geschichte zusammensetzt.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.